Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der Sure 35, Fotel.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
صدق الله العظيم.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und sie schworen bei Gott die feierlichsten Eide, dass sie, falls ein Prophet zu ihnen käme, sie das Beste aller rechtgeleiteten Völker sein würden. Doch als dann ein Prophet zu ihnen kam, flohen sie weiterhin die Wahrheit und mieden sie in ihrem Hochmut auf Erden und ihrer List und Tücke. Doch ihre List und Tücke wird sie selber treffen. Erwarten sie denn etwa anderes als das, was den Vorausgegangenen an bitteren Folgen widerfuhr? Niemals aber wird sich das Vorgehen Gottes ändern. Niemals wird es in seiner Tradition eine Änderung geben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 31. März 2024, gleich dem 12. Farvardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Liebe Hörerfreunde, zu den oft mündlichen Überlieferungen der Volksliteratur gehören auch Gedichte. Sie sind noch in vielen Gegenden Irans erhalten geblieben und meistens im lokalen Dialekt verfasst. Diese poetische Folklore nennt sich Fahlaviyat. Einige von diesen Volksgedichten wurden von Sängern auf der Straße und dem Bazar vorgetragen und von Generation zu Generation weitergegeben, so dass viel davon im Volksmund verblieb. Bei den meisten volkstümlichen Gedichten weiß man nicht, wer sie verfasst hat, manchmal wird aber der Verfasser in einem der Reime genannt. Diese Volksgedichte und Lieder sind leicht zu verstehen und spiegeln Gefühl und Denken des einfachen Volkes wider. Zumeist wird die Sehnsucht eines Liebenden beschrieben. Diese Volkspoesie enthält Hinweise auf das alltägliche Leben des Volkes und manchmal auch auf wichtige geschichtliche Ereignisse. Volksmund Irans gehören kurze Märchen, die Mütter, Großmütter und Kindermädchen erzählten. Ihr Erfinder ist unbekannt. Oftmals wurden sie vom Erzähler weiter ausgemalt. Doch nicht nur Kinder hatten Freude an Märchen. Auch an Königshofen fanden sie Gefallen. Das bekannte Buch Tausend und eine Nacht ist ein altes Beispiel für solche Märchenbücher, deren Quelle vornehmlich der Volksmund war. Mit Ausnahme der Märchen in Sammlungen wie Tausend und eine Nacht, Samaike Ayor und Iskandarname ist die Mehrheit der kurzen Volksmärchen erst in jüngeren Epochen schriftlich festgehalten worden. In diesen Wiedergaben begegnen wir manchem alten Ausdruck. Volkstümlichen Kurzmärchen werden nach zwei Gruppen unterschieden. Der einen werden die sehr fantasievollen Märchen, die angefüllt mit eigentümlichen Abenteuern sind, zugeordnet. In ihnen kommen Hexerei, Riesen und Dämonen vor. Zu der anderen Gruppe gehören Märchen, die der Wirklichkeit näher stehen und von wahren Ereignissen und den Sehnsüchten und reellen Sorgen der Bevölkerung handeln. Viele davon handeln vom Glück und dem Schicksal. Die Helden in diesen Erzählungen sind Könige oder Prinzen, aber auch arme Bürger wie Reisigsammler, Schuster und Derwische. In einigen Geschichten tauchen wahre historische Gestalten wie Sultan Mahmud Ghaznavi und Schah Abbas Safavi auf. Sie handeln oft von deren Erlebnissen, wenn sie sich unerkannt unter die Bevölkerung mischten. Einige Märchen enthalten weisen Ratschlag, andere Ironie. Zu den satirischen Erzählungen gehören die über Buhlul, einem Zeitgenossen Imam Sadiqs alaihi salam und Mullah Nasreddin. Aber nun, nach diesen theoretischen Ausführungen, deren Fortsetzung wir auf das nächste Mal verschieben, folgt ein weiteres Märchen. Auch dieses ist der Sammlung Tausend und eine Nacht entnommen. Es war einmal ein König namens Sindbad. König Sindbad besaß einen Falken, den er sehr liebte. Er ließ ein kleines Gefäß aus Gold für ihn anfertigen. Das wurde dem Falken umgehängt und mit Wasser gefüllt, so dass das Lieblingstier des Königs niemals durstig blieb. Eines Tages ging König Sindbad mit seinem Visier und seinen Sklaven auf die Jagd und natürlich nahm er seinen Falken mit. Ein Reh geriet in die Falle, die der König hatte aufstellen lassen. Die Begleiter des Königs umringten das Tier. Das aber konnte das Netz zerreißen und wollte davonspringen, als König Sindbad rief: »Lasst es nicht weglaufen. Wenn es an einem von euch ungehindert vorbeiläuft, lasse ich ihn töten.« Kaum hatte der König zu Ende gesprochen, als das Reh auf ihn selber zukam und an ihm vorbeihuschte. Die Sklaven blickten zum Visier herüber und schwiegen, und der Visier raunte dem König zu: »Das Reh ist an euch vorbeigekommen, was machen wir jetzt?« König Sindbad gab keine Antwort. Anstelle dessen schwang er sich aufs Pferd und rief: »Ich werde dieses Reh verfolgen und nicht zum Palast zurückkehren, bevor ich es nicht eingefangen habe.« Da sahen sie ihn schon davon galoppieren.
Der Falke saß auf der Schulter von König Sindbad. Er schwang sich in die Luft, hatte bald das Reh erreicht und stieß ihm seinen Schnabel in die Augen. Das erblindete Reh konnte nicht mehr fliehen. Als der König es erreichte, tötete er es und warf den Kadaver auf sein Pferd. Dann setzte er sich in den Schatten eines Baumes, um ein wenig auszuruhen. Vom Baum fielen Tropfen zu Boden. König Sindbad war durstig und freute sich. Er nahm seinem Falken das goldene Gefäß ab und begann, die Tropfen aufzufangen. Schließlich war das Gefäß voll. König Simbad führte es zum Mund, um daraus zu trinken, als der Falke mit seinen Flügeln gegen das Gefäß schlug. Das fiel prompt zu Boden und nichts von dem kostbaren Nass verblieb darin. König Simbad schaute seinen Falken verwundert an und sagte dann freundlich, »Oh, du bist sicher auch durstig. Einen Augenblick.« Mit diesen Worten begann er erneut, Tropfen aufzufangen. König Sindbad hielt das gefüllte Gefäß seinem Falken vor den Schnabel und sagte, »Nun, trink erst du, dann werde ich selber meinen Durst stillen.« Aber wieder stieß der Falke gegen das Gefäß und wieder wurde alle Flüssigkeit verschüttet. Da dachte König Sindbad, »Vielleicht will er, dass ich erst mein Pferd tränke.« Also füllte er das Gefäß wieder mit den Tropfen und stellte es vor das Pferd auf den Boden. Doch wieder rauschte der Falke herbei und stieß das Gefäß um, noch bevor das Pferd einen Schluck daraus nehmen konnte. Diesmal wurde der König zornig. König Sindbad schrie, »Du verfluchter Vogel, du trinkst weder selber Wasser, noch lässt du mich um mein Pferd Wasser trinken.« In seinem Zorn zog er den Säbel und begann, auf die Flügel des Falken einzuschlagen. Blutend schaute der Vogel zum König auf. Schmerzerfüllt wies er mit dem Kopf zu dem Baum hinüber. Der König folgte seinem Blick. Da wurde er die große Schlange gewahr, die sich um einen starken Ast des Baumes geschlungen hatte. Aus ihrem Maul tropfte Gift herab. König Sindbad starrte auf die Schlange und ihm wurde klar, was passiert war. Reuevoll nahm er den verletzten Falken auf den Arm und küsste seine blutenden Flügel. »O, mein guter Vogel, du hast mir das Leben gerettet. Was habe ich dir nur angetan?« Eilig bestieg er sein Pferd, um in seinen Palast zurückzukehren. Im Palast angelangt, überließ er das Reh dem Koch und bestieg seinen Falken auf den Arm, den Thron. Der Falke lag in den letzten Zügen. König Sindbad schaute bedrückt auf ihn herab und streichelte ihm über die verletzten Schwingen. Schließlich starb das Tier und ließ König Sindbad bekümmert zurück. Der bereute bis ans Lebensende seine Tat.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Beyade Ali, das heißt In Gedanken Alis, Friede sei mit ihm. Thank you.
مسند حشمت رسید به خسرو به خسرو حجاب ظلمت درید ز آفتاب منیر
حجاب ظلمت درید ز آفتاب
وزیر عقل نخست وزیر
به همت پیر عشق اساس وحدت درست،
اساس وحدت درست.
یا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Liebe Hörerfreunde, in unserer Sendung geht es um ein sehr wertvolles Buch, welches die Worte eines großartigen Menschen mit einmaliger Ausdruckskraft enthält. Sein Inhalt ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch von der gleichen Anziehungskraft und Schönheit. Ibn Abbas, ein großer Koranexeget und begabter Redner, liebte die exzellente Ausdrucksweise von Imam Ali. Wie die Geschichte berichtet, hörte er gerade Imam Ali a.s. zu, als dieser seine berühmte Scherscherie-Rede abfasste. Da trat ein Mann aus der Umgebung von Kufa hinzu und überreichte Imam Ali ein Schreiben. Imam Ali a.s. las den Brief und setzte seine Rede nicht mehr fort, obwohl Ibn Abbas ihn drängte, dies zu tun. Ibn Abbas sagte, ich habe nie im Leben etwas so sehr bedauert wie den Abbruch dieser Rede. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan war der erbitterste Feind von Imam Ali a.s., aber er hat dennoch eingestanden, dass der Imam sich sehr klar und außergewöhnlich wirksam ausdrücken konnte. Einmal wollte sich ein Anhänger des Mu'awiyah bei diesem einschmeicheln und sagte, ich komme gerade von einem Mann, der sich am wenigsten von allen richtig ausdrücken kann. Da schalt ihn Mu'awiyah, wer dir, meinst du etwas, Ali, damit? Der Quraysh-Stamm hat vor Ali nichts über Sprechfertigkeit gewusst. Es war Ali, der den Quraysh die Sprachfertigkeit beibrachte. Die Worte Imam Alis ließen die Herzen erbeben und die Tränen fließen. Hammam ibn Shuraih, ein treuer Anhänger Imam Alis, hatte den Imam gedrängt, alle Eigenschaften der Gottesfürchtigen zu nennen. Ali a.s. gab zunächst nur eine kurze Antwort, aber Hammam beschwor den Imam, er solle ihm die Gottesfürchtigen vollständig beschreiben. Da begann Ali a.s. alle deren Eigenschaften eine nach der anderen aufzuzählen. Während Hammam zuhörte, begann sein Herz immer heftiger zu schlagen. Plötzlich wurde die versammelte Menschenschar durch einen grellen Schrei aus seiner Kehle auf ihn aufmerksam. Hammam fiel zu Boden, sein Herz versagte und er starb. Was Imam Ali vor 14 Jahrhunderten gesagt hat, ist nicht an eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort gebunden, sondern universal. Ali a.s. drückt sich gekonnt aus, aber nicht um seine Sprachgewandtheit zu demonstrieren, sondern um die Sprache zu nutzen. Alis Sprache richtet sich an die Menschen und soll diese berühren, und deshalb ist sie von zeitlicher und örtlicher Unbegrenztheit. Das gesamte Nahdul Balagha zeugt von einer besonderen Sprachbegabung.
Ibn Abil Hadid hat einen Kommentar zum Nahjul Balagha verfasst. Dieser sunnitische Gelehrte schreibt in seinen Erläuterungen zur kurzen Freitagsgebetsansprache Khutba 212, der die Menschen mahnen, die schwerfälligen Herzen zum Erbeben bringen und das wahre Gesicht dieser Welt zeigen will, der sollte sich näher mit dieser Predigt auseinandersetzen und sich beim Sprechen diese eindrucksvolle, schöne Khutba zum Vorbild nehmen. An einer anderen Stelle erklärt Ibn Abil Hadid, es ist wirklich erstaunlich, wie Ali ibn Abi Talib a.s. manchmal zum großen Helden der Geschichte wird und manchmal wie der griechische Philosoph Sokrates und dann wieder mit den Eigenschaften von Jesus, Sohn der Maria, in Erscheinung tritt. Hier noch eine Aussage dieses sunnitischen Gelehrten über die Worte Imam Ali a.s. im Nahjul Balagha. Ich schwöre bei allem Heiligen der Welt, dass ich bereits mehr als 1000 Mal diese Predigt Khutba 212 gelesen habe und sie jedes Mal eine neue Wirkung auf mich hatte und meinen Geist beeinflusst und in ihm Furcht erweckt hat und mein Herz und meine Gliedmassen von neuem erbeben ließ.
Ibn Abil Hadid, der für seine literarische Begabung bekannt wurde, hat in 20 Bänden des Nahjul Balagha kommentiert. In seinem Kommentar zur Ansprache 108 schreibt er: Nachdenkliche Menschen sollten sich die Größe der Worte in dieser Predigt, welche eine besondere Furcht im Herzen hervorruft, bewusst machen, um die Wirkung dieser schönen und beeindruckenden Rede selber zu verspüren. Wie sehr hat der Sohn von Abu Talib doch die Religion Gottes unterstützt und dem Islam gedient? Manchmal mit der Hand und seinem Säbel, manchmal mit seiner Sprache und Logik und manchmal mit seinem Herzen und Denken. Sollte von der Kriegsführung und dem Dschihad die Rede sein, ist Ali ibn Abi Talib Anführer der Mujahedin und Kampfbereiten. Und wenn es um Rechtslehre und Erklärung des Korans geht, ist er der größte aller Rechtsgelehrten und Kommentatoren. Außerdem ist er, wenn von Tauhid, dem Glauben an den einen Gott, gesprochen wird, der Imam, das Oberhaupt der Gerechten und der Gottesanbeter. Der zeitgenössische ägyptische Autor Taha Hussein bringt die Geschichte von einem Mann, der irrtümlich meinte, dass die Wahrheit immer das ist, was aus dem Munde einflussreicher Muslime kommt. Taha Hussein schreibt, was Imam Ali a.s. zu diesem Mann sagte, nämlich: Du möchtest anhand von Personen messen, was Wahrheit und Recht ist? Tu das Gegenteil. Erst erkenn die Wahrheit und dann wirst du wissen, wer die Wahrheit sagt. Erst erkenne die Unwahrheit und dann wirst du auch die Lügner erkennen. Dann wird es für dich nicht mehr entscheidend sein, wer für die Wahrheit und wer für die Unwahrheit ist. Und du wirst dich nicht mehr über den Irrtum von Persönlichkeiten wundern oder daran zweifeln. Taha Hussein schreibt darauf hin: Nach der Offenbarung Gottes und Gottes Wort kenne ich keine Antwort, die glänzender und schöner sein könnte. Der verstorbene Sheikh Abduh, ein Gelehrter und Mufti der Sunniten und Dozent an der ägyptischen Al-Azhar-Universität, gehört zu denen, die zufällig mit dem Nahjul Balagha Bekanntschaft geschlossen. Er war begeistert von diesem Werk und begann es zu erläutern und dafür zu werben. Über seine Begegnungen mit Nahjul Balagha schreibt er: Wenn ich beim Studium von Nahjul Balagha Ali a.s. von einem Kapitel zum nächsten überging, hatte ich das Gefühl, die Kulissen wechseln und es beginnt ein neuer Lehrgang für guten Rat und Weisheit. Der hohe Inhalt des Nahjul Balagha erhält die Herzen und Seelen und inspiriert sie mit dem Wissen über den Weg zur Rettung. Er hält sie von Irrtümern ab und lenkt sie auf den Hauptweg der Tugenden und Vollkommenheit. Manchmal habe ich auch gespürt, dass ein heller Verstand, welcher keinerlei Ähnlichkeit mit dem Gegenständlichen hatte, aus dem göttlichen Reich kommt und sich mit dem Geist des Menschen verbindet und ihn aus den mehrfachen Schleiern der Natur herausholt und zu dem Reich des hohen himmlischen Reiches emporträgt und zum Schauplatz der strahlenden Pracht der Schöpfung führt. In der Einführung zu seinem Kommentar über Nahjul Balagha schreibt er: Unter allen Arabischsprachigen gibt es keinen einzigen, der nicht davon überzeugt wäre, dass die Worte Alis a.s. nach dem Koran und dem Prophetenwort die edelsten, ausdrucksvollsten und umfassendsten wären. Wir schließen für heute mit einem Wort Imam Khomeinis Rahmatullah Alai, dem verstorbenen Vater der Islamischen Republik Iran, über das Nahjul Balagha. Er sagt: Das Nahjul Balagha ist dem Geist Ali ibn Abi Talib entsprungen und ein Buch für unsere Lehre und Erziehung. Es ist ein Trunk für unsere Heilung, ein Pflaster für die Leiden des Einzelnen und der Gesellschaft. Für Imam Khomeini war Nahjul Balagha ein großes Werk, welches sowohl die individuellen Eigenschaften des Menschen als auch die Merkmale der menschlichen Gesellschaft behandelt und für jedes Zeitalter nützlich ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Bahare Gerye, auf Deutsch Frühling der Trauer.
Stand on a new day. که زخمی تازه بر تن داریده به سوزن به هماهد که زخمی تازه بر تن داریده خدایا شعر بر تر کن دلم را دل دریایی بی سائل مگیر از من خدایا حاصلم را شکفتم در بهار گریه امشب خوشم با نارزای گریه امشب شدم آیین دار گریه امشب
Meine Damen und Herren, nun hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
An jenem Abend war es das letzte Mal, dass Imam Ali alaihi salam den Bedürftigen Brot und Datteln bringen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, begann er zu beten und zu Gott zu sprechen. Schließlich war der Ruf zum Gebet zu hören. Ali alaihi salam machte sich auf den Weg zur Moschee. Beim Betreten der Moschee sah Ali alaihi salam ibn Muljam in einer Ecke schlafen. Er weckte ihn auf, ging zur Gebetsnische und begann das Morgengebet. Allahu Akbar, Gott ist größer. Die Gläubigen hatten sich hinter Imam Ali in Gebetsreihen versammelt. Ali verbeugte sich im Gebet. Gott ist rein und ich preise ihn. Dann richtete er sich wieder aus der Verbeugung auf und nahm die Wiederwerfung vor und alle Betenden taten es ihm gleich, bis auf einen. Er stand hinter Ali und holte plötzlich einen Säubel hervor. Ali kniete noch auf den Boden, mit der Stirn die Erde berührend und war in die Preisung Gottes vertieft. Da fuhr die vergiftende Schwertklinge mit aller Wucht auf seinen Scheitel nieder und es erhallte die Stimme Alis. Bei dem Herrn der Kabe, ich bin befreit. Sofort wurde Ibn Muljam, der Imam Ali den Säbelhieb versetzt hatte, festgenommen. Aber Imam Ali sagte zu seinem Sohn Imam Hassan, »Wir sind aus dem Hause der Barmherzigkeit. Gebt ihm zu essen und zu trinken. Wenn ich gestorben bin, dann könnt ihr Vergeltung an ihm üben.« Muhammad Hanif, ein Sohn des Imams, berichtet, »Am Abend zum 21. Ramadan hat sich mein Vater von seinen Kindern und denen in seinem Hause verabschiedet und kurz bevor er den Märtyrertod fand, hat er gesagt, »Der Tod ist für mich kein unbekannter und ungerufener Gast. Für mich ist der Tod, wie wenn ein Dürstender nach langer Zeit auf Wasser stößt und wie wenn jemand etwas Wertvolles, das ihm verloren ging, wiederfindet.« Am Abend zum 21. Ramadan erlosch das Lebenslicht eines großartigen Menschen, der Vorbild für die Gerechtigkeitssuche und den Kampf gegen Unrecht war und ist. Nachdem Imam Hassan alaihi salam seinen Vater begraben hatte, sagte er kummervoll: In der vergangenen Nacht hat ein Mensch die Welt verlassen, den unter den Großen des Islams nur noch der Prophet Gottes übertroffen hat. Er hat an der Seite des Propheten den Dschihad geführt und das Banner des Propheten getragen. Gabriel und Michael haben ihn dabei unterstützt. Er ist an dem Abend in die göttliche Barmherzigkeit aufgenommen worden, an dem der Koran auf den Propheten Gottes herabgeschickt wurde. Mein Vater hat außer den 700 Drachmen, die er für die Familie beiseite gelegt hat, an Besitz nichts hinterlassen. Wir kondolieren zum Märtyrertod Imam Ali alaihi salams, dem Nachfolger des Propheten Gottes. In den meisten Denkschulen gilt der Mensch als ein wertvolles Geschöpf, dem eine herausragende Stellung im Dasein zukommt. Aber die Geschichte hat nur wenige Beispiele von Menschen vorzuweisen, die auf den Gipfel menschlicher Würde standen. Einer von diesen einmaligen Menschen ist Imam Ali gewesen. Imam Ali alaihi salam hat gesagt: Ich bin nicht erschaffen worden, um mich wie die Tiere mit gutem Essen zu vergnügen und mich von irdischen Schmuck täuschen zu lassen und ihm zu verfallen. Der Preis der Seelen des Menschen ist das ewige Paradies. Deshalb verkauft es nicht billig.
Imam Ali war in höchstem Maße mutig, menschenfreundlich und gerecht und für seine Gottesfürchtigkeit bekannt. Er hat immer hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht verletzt werden darf. Deshalb müssen die Verwalter menschlicher Gemeinschaften Wege gehen, auf denen die Würde des Menschen bewahrt wird. In der kurzen Zeit, in der Imam Ali über die Muslime herrschte, hat er entschieden Schmeichelei bekämpft, denn sie war für ihn eine der schlimmsten Gefahren für das Selbstwertgefühl des Menschen. Er hat seinen Gouverneuren empfohlen: Bringt den Leuten um euch bei, dass sie euch nicht loben und nicht grundlos mit euch zufrieden sind. Einmal sprach der Imam vor den anderen, als jemand aufstand und ihn lobte. Da sagte Ali alaihi salam: Lob mich nicht, damit ich die Rechte, die noch nicht erfüllt wurden, erfüllen kann und die Pflichten, die mir noch obliegen, nachkomme. Imam Ali betrachtete das Vertrauen in die Bevölkerung als das höchste Beispiel für die Achtung des Menschen. Aus seiner Sicht schadet dem Selbstwert des Menschen nichts so sehr wie Armut, und er hat gesagt: Armut ist der größte Tod des Menschen. Als er über die Angelegenheiten der Muslime bestimmte und die großen Schatzkammern der Volksklasse in der Hand hatte, hat er dennoch im Schweiße seines Angesichts in den Palmenhainen gearbeitet und das Einkommen unter den Bedürftigen verteilt. Imam Ali ist nie von der Seite des Propheten gewichen. Der Prophet Gottes hat über ihn gesagt: Wenn wir den Himmel und die Erde in eine Waagschale legen und den Glauben Imam Alis in die andere, wird der Glaube Alis mehr wiegen. Für Imam Ali war das Ritualgebet nicht nur die Erfüllung einer Pflicht, sondern ein Weg zur Entfaltung des Geistes und zur Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den inneren Kräften des Menschen. Ali alaihi salam hat gesagt, die Menschen der Welt sind zwei Gruppen. Die einen haben sich an ihre ich-bezogenen Wünsche verkauft und sich selber vernichtet. Und die anderen haben durch den Gehorsam Gottes ihre Seelen erkauft und sich gerettet. Ali alaihi salam ist ein anschauliches Beispiel für einen Gläubigen, der gegenüber den Ungläubigen konsequent ist und zu den Gläubigen nachgiebig und milde. Für die fürsorgelosen Kinder und Bedürftigen war er wie ein liebevoller Vater und ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen mit hoher Moral. Als er im Kampf mit einem Krieger, den die Götzenanbeter vorausgeschickt hatten, über diesen Recken siegte und ihm den letzten Stoß versetzen wollte, spuckte ihm dieser ins Gesicht. Da hielt Ali inne. Er stand auf und wartete, bis seine Absicht, den Feind des Islams zu vernichten, völlig frei von jedem ich-bezogenen Impuls geworden war. Die Regierung Imam Alis liefert ein ausgezeichnetes Beispiel für ein volksfreundliches, gerechtes Verwaltungssystem. Gegen jede Ungerechtigkeit und jedes Unrecht in der Gesellschaft ging er vor. Niemals hat Imam Ali das Bevölkerungswohles den Vorteilen der Reichen untergeordnet. Imam Ali empfahl sogar denen, die er mit staatlichen Aufgaben betraut hatte, dass sie alle gleich behandeln müssen und das selbst beim Grüßen, damit die Einflussreichen nicht auf die Idee kommen, Unrecht zu begehen und die Schwachen nicht die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgeben. Abschließend kondolieren wir erneut zu dem Verlust dieses vervollkommenden Menschen in der Menschheitsgeschichte.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.